Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen, schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen jetzt auch zur Botschaft, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und wir möchten gleich einsteigen ins Thema, das wir uns vorgenommen haben, nämlich 7 Prinzipien des Dienens. 7 Prinzipien des Dienens. Ja, gerade eben durften wir 2 Älteste und 18 Diakone für den Dienst in der Gemeinde einsetzen. Und wie das mehrfach auch von Samuel und Jonathan betont worden ist, es sind allesamt Männer, die den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen lieben und ihm in den verschiedenen Bereichen, in denen sie vorstehen, dienen wollen. Dienen ist nun aber nicht das Privileg einiger Auserwählter, dieser Schar, die wir jetzt gesehen haben. Nein, es ist das Privileg, ja sogar das Vorrecht von jedem einzelnen Gläubigen, von jedem Kind Gottes. Nun gibt es aber auch Zeiten, wo es uns gar nicht ums Dienen zumute ist. Wir fühlen uns überfordert, vielleicht mutlos und kraftlos. Und genau in solch eine Situation hinein gibt Paulus seinem Schützling Timotheus diese herrliche, ermutige und praktische Dienstanweisung. Und sie gilt uns allen. Sie gilt nicht nur diesen Männern, sie gilt uns allen. Denn nur wenn wir wissen, was Gott zu dem Thema Dienen sagt, können wir, ja, sind wir auch in der Lage, Gott gefällig zu dienen. Öffnet bitte nochmals eure Bibeln in 2. Timotheus 2, 1 bis 7. Samuel hat das in seiner Einleitung bereits gelesen. Das ist unser Predigttext. Und hier finden wir diese 7 Prinzipien des Dienens. Beginnen wir gleich mit dem ersten Prinzip. Ein Diener muss Stärkung annehmen. Wo hältst du die nötige Kraft für den Dienst? Paulus sagt im Vers 1 von 2. Timotheus 2, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das Naturell von Timotheus war eher zurückhaltend und vorsichtig und seine Gesundheit angeschlagen. Und Paulus ermutigte ihn deshalb für seinen Dienst in der Gemeinde in Ephesus an insgesamt 25 Stellen. Sei stark, sei standhaft, harre aus. 25 Mal. Und diese Ermutigung haben auch wir nötig. Und auch mit dieser Menge, mit dieser Anteilnahme zeigt der Apostel Paulus auch seine tiefe Verbundenheit mit diesem jungen Mann. Und er bringt damit auch seine brüderliche Liebe zum Ausdruck. Mein Kind bezieht sich natürlich auf die geistliche Komponente. Timotheus ist durch den Dienst des Apostel Paulus zum Glauben gekommen. Und er sagt ihm nun nicht einfach, ach Kopf hoch, Junge, du schaffst das, jetzt beiß auf die Zähne, reiß dich zusammen, da, das kommt gut. Das sind schöne Floskeln und vielleicht mitunter auch durchaus gut gemeinte Worte, aber sie sind leer und haben keine Auswirkung. Und damit legen wir leere Worte aus leeren Händen auf leere Köpfe. Der Apostel befiehlt, das ist kein Wunschprogramm, er befiehlt es, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Jesus ist diese unversiegbare Kraftquelle, aus der uns durch den Heiligen Geist alle Stärkung für den Dienst zufließt. Du hast Gaben und Aufgaben. Du hast Druck und Belastung, Fragen und Herausforderungen. Dann nutze die Gnade, die in Christus Jesus ist, um die Gaben anzuwenden, um die Aufgaben auszuführen. Lieber Bruder, liebe Schwester, dienst du aus eigener Kraft und bist deshalb vielleicht enttäuscht und entmutigt? Ja, wenn du dich auf deine eigene Kraft berufst, wirst du auch langfristig gesehen ganz bestimmt entmutigt und enttäuscht. Das Heilmittel ist, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Der Sinn von der griechischen Verbform will zum Ausdruck bringen, werde stets gestärkt. Und zwar nicht einmal, sondern kontinuierlich, immer wieder neu, jeden Tag aufs Neue. Nimm diese Stärkung an und bleib mit dieser Kraftquelle verbunden, mit Jesus Christus. Wir sind aus Gnaden errettet und wir sollen aus Gnaden leben und durch Gnade dienen. Gnade ist der unverdiente göttliche Beistand im Dienst. Und Paulus ist kein Theoretiker. Er redet nicht und lebt was anderes. Er befiehlt nicht und funktioniert ganz anders. Nein, Paulus hat genauso von seinem himmlischen Meister genau diese Stärkung auch aus dem Mund des Herrn für sich selbst und seinen Dienst vernommen und auch angenommen. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9, die bekannten Worte: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Der Dienst bringt uns an Grenzen, ja? Hier kommt die Gnade. Lass dir an seiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Gnade benötigen wir auch für das zweite Prinzip des Dienens. Ein Diener muss den Auftrag ausführen. Und diesen sehen wir in Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Warum steht diese Aufforderung genau hier? Im Licht des Kontextes gesehen geht es um den bevorstehenden Besuch von Timotheus bei Paulus in Rom. Paulus sitzt dort in der Todeszelle. Er weiß, sein Ende ist nahe und er bittet Timotheus, zu ihm zu kommen. Und seht ihr, Timotheus sollte noch vor der Abreise dafür sorgen, dass der Dienst in Ephesus, den er nun wegen der Reise nach Rom verlassen wird, für wie lange war nicht klar, dass der Dienst in Ephesus ungehindert weitergehen kann, sollte er auf der Reise oder vielleicht während des Besuchs zu Schaden kommen. Paulus ist nüchtern und er denkt weiter. Er denkt an die Zukunft. Und uns lehrt das: keiner von uns
soll sich für unersetzlich halten. Deshalb müssen wir rechtzeitig Nachfolger einsetzen. Deshalb sollen wir rechtzeitig für Kontinuität in der Gemeinde sorgen. Timotheus hat von Paulus an verschiedenen Orten, wie es hier im Text heißt, vor vielen Zeugen das Wort Gottes gehört. Und er war ja mit Paulus unterwegs und hatte deshalb sicher auch viel persönliche Unterredung mit ihm. Ich denke, Unterweisung basiert immer ein Stück weit auch auf persönlichen Beziehungen. Und wir sehen hier, wie das Evangelium von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und zwar nicht in einer mystischen Art und Weise, sondern indem Älteste da sind, die auch von anderen Ältesten eingesetzt wurden, die wiederum beten: Herr, wer ist der Mann, der diesen oder jenen Bereich leiten und vorstehen soll? Wer ist dieser Mann, den du letztendlich für diesen Dienst zubereitet, vorbereitet hast? Und dann bestätigt das der Herr, dass der Ruf im Herzen des Entsprechenden auch angenommen wird. Von Paulus über Timotheus, über alle Generationen bis zu uns ist das Prinzip, wie Gemeinde weitergebaut wird. Das ist der wichtigste Dienstauftrag. Wir hören das Wort Gottes. Jeder von uns hat das irgendwann mal gehört. Und dann wird das Wort Gottes angenommen. Und dann wird das Wort Gottes weitergegeben. Und wir sorgen dafür, dass es wiederum andere weiter tun. Bei der Weitergabe der Bibel ist nun Folgendes zu berücksichtigen. Paulus schreibt hier: Es soll anvertraut werden. Anvertraut. Das beinhaltet exakte Wiedergabe ohne Hinzufügungen oder Weglassungen. Wenn dir jemand was anvertraut, weiterzugeben, dann gibst du das in Treu und Glauben genauso weiter. Und das ist erforderlich. Ohne Hinzufügungen und Weglassungen muss die Botschaft der Bibel weitergegeben werden. Dann heißt es weiter, es soll treuen Menschen anvertraut werden. Damit sind Gläubige, vertrauenswürdige, verlässliche, beständige, heute würde man sagen, loyale und integre Menschen gemeint. Es soll von solchen weitergegeben werden, die fähig sind, auch wiederum andere zu lehren. Also, wir sehen hier vier Generationen, Paulus, Timotheus, wiederum denen er das sagt, die dann wiederum fähig sind, das anderen weiterzugeben. Kontinuität. Diese sollten also andere auch von der Bibel her unterweisen können. Und, liebe Freunde, die größte Herausforderung und die größte, Erforderung ist dabei, dass man selber belehrbar ist und bleibt. Nur wenn ich auch auf das höre, was mir anderen sagen, bin ich auch in der Lage, das dann weiterzugeben, auch mit der Hoffnung, mit dem Gebet natürlich, dass es genau in dieser Weise weitergehen wird. Ja, beachten wir nur so nebenbei gesagt, dass manche zwar treu sind, aber nicht lehrfähig. Und andere sind lehrfähig, aber nicht treu. Aber der Schlüssel ist bei beiden Verfügbarkeit. Was nützt dir alle Treue? Was nützt dir alle Lehrfähigkeit? Und dann, wenn man dich braucht, oh ja, genau dieses Wochenende, ah nein, geht nicht, sorry, such einen anderen. Ja, könntest du am Mittwoch zu dem Dienst kommen? Ah ja, ja, ah nein, also. Wenn du nicht verfügbar bist, dann nützt dir alles nichts. Sei einer, der sich einsetzen lässt, der willig ist und der ein 10-mal größeres Ja im Herzen hat als ein Nein. Liebe Geschwister, nicht alle werden Lehrer, aber alle müssen durch Lehrer gelehrt werden. Und nicht alle Lehre dient dazu, damit Lehrer ausgerüstet werden, aber alle Lehre dient dazu, dass die Gemeinde Jesu gelehrt wird, zugerüstet und unterwiesen. Und in einem gewissen Sinne soll jeder von uns in der Lage sein, selbst im kleinsten Rahmen das Evangelium weiterzusagen, einen vielleicht sogar einen kleinen familiären Lehrdienst zu haben an den kleinen Kindern oder in der Nachbarschaft. Ja, sei es nur im kleinsten Kreis. Aber wir alle müssen in der Lage sein und sollten in der Lage sein und möchten doch in der Lage sein, jedermann das Evangelium weiterzusagen. Ja, und wen haben wir vielleicht ganz persönlich auf dem Herzen, in diesem Sinne das Wort Gottes weiterzugeben? Das ist eine Verantwortung für uns alle. An dem Ort, wo gerade dich Gott hingestellt hat. Und ich möchte noch mal sagen, wir geben das Wort Gottes weiter. Wir geben das Wort Gottes, die geoffenbarte Wahrheit in der Bibel. Wir geben nicht uns liebgewonnene Traditionen weiter oder vielleicht für uns kostbare Gewohnheiten. Hat alles vielleicht irgendwo seinen Platz, aber darum geht es nicht. Nur dieses Buch rüstet uns zu, bereitet uns vor auf das, was wir vorher so herrlich im Lied gehört haben. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Bleiben wir dran. Wenn wir diesen Auftrag ausführen, dann geschieht etwas Besonderes. Dann werden wir über die Maßen gesegnet. Wir schreiten von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg, von herrlichen Erfahrungen zu der nächsten. Und genau das betont Paulus hier. Er sagt, das ist das dritte Prinzip des Dienens. Du wirst Schwierigkeiten erfahren. Ein Diener muss Schwierigkeiten aushalten. Guckt mal, Vers 3, wie sehr das Wohlstandsevangelium eine totale Verführung, ja, eine Lüge ist. Was sagt Paulus hier dem Timotheus? Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Nicht, du sollst sie wegbeten. Nicht, oh, glaube nur und dann kommt's gut und dann überwinden. Nein, du sollst erdulden. Wörtlich bedeutet Widrigkeiten schlechtes Erfahren. Das beinhaltet alle Formen von Leid, Bedrängnis, Entbehrung, Enttäuschung. Um des Evangeliums willen, weil du ein Streiter Jesu Christi bist, deshalb hast du diese Schwierigkeiten. Ich meine, Asaf zerbricht ja fast an dieser Frage im Psalm 73. Warum geht's den Gottlosen so gut? Bis ich auf ihr Ende Acht gab. Das war die Wende. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Richtig brauchbare Diener werden wir nicht durch Absolvierung einer theologischen Ausbildung obwohl diese unzweifelhaft von großem Nutzen ist. Richtige, brauchbare Diener werden wir dann, wenn wir Schwierigkeiten aushalten. Wenn wir einfach erdulden. Halte fest, möchte ich dir zurufen. Bleibe dran, auch wenn es mal heftig wird. Und seht ihr, du bist in der Lage auszuhalten, standzuhalten, zu erdulden. Warum? Vers 1. Wir haben die Stärkung durch die Gnade, die in Christus Jesu ist. Und diese Gnade soll uns allen genügen, sagt Paulus. Ja, Johannes Pflaum hat einmal augenzwinkernd gesagt, als Ältester bist du der Teppichtürvorleger der Gemeinde. Alle putzen ihre Schuhe drauf ab, wenn sie reinkommen. Und einmal pro Woche wird er ausgeklopft. Ermutigend, Martin und Daniel, gell? Widrigkeiten im Dienst ist normal, aber nicht unüberwindlich. Wir sollen sie erdulden. Und Gott selber hat verheißen, uns die Kraft dazu zu geben. Liebe Freunde, wer sagt das? Das sagt unser Paulus, unser geliebter Apostel Paulus, der uns in diese herrlichen Wahrheiten des neuen Bundes hineingeführt hat. Und seht ihr, keiner war so autorisiert, genau darüber zu reden als Paulus. Abgesehen von Jesus hat kein Mensch je solche Schwierigkeiten in der ganzen Fülle und Menge wegen der Verkündigung von Gottes Wort erfahren wie er. Ja, Jesus, es hat ihn alles gekostet. Wir haben es gesungen, er gab sein Liebstes für uns Sünder. Das ist unvergleichlich. Aber die Auflistung in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 29, die lässt einem fast sprachlos zurück. Bedrängnisse, Gefahren aller Art, Schiffbruch, geschlagen, gesteinigt, in Todesgefahren, Gefängnissen. Und das nur aus dem einen Grund, weil er treu im Dienst Jesu stand. Von John Bunyan aus England ist überliefert, dass er 8 Jahre im Gefängnis war und die Gefängnistür war offen. Er hat Frau und Kinder zu Hause. Wenn du wieder rufst, kannst du raus, die Tür ist offen. 8 Jahre lang, so nahe. Er hat erduldet. Erdulden wir, liebe Freunde? Wenn Paulus also von Timotheus fordert, Widrigkeiten zu erdulden, dann hat Paulus das nicht in einer Lehrstunde über Bedrängnis gelernt, sondern in allen Facetten am eigenen Leib erduldet und ist. Und das ist das Großartige. Und das geschieht nur für Nachfolger Jesu. Er ist gestärkt durch die Gnade, die in Christus Jesus ist, nicht zerbrochen. Nicht zerbrochen. Liebe Geschwister, wenn du standhaft bist, darfst du das erfahren, dass er dir gerade dann nahe ist, ganz besondere Gnade darreicht. Ja, und erlaub mir die Frage, bist du standhaft im Dienst, wenn Widrigkeiten da sind und wenn die Widrigkeiten nicht besser, sondern eher noch schlechter werden, wenn sie zunehmen? Ja, Dienst und Hingabe bringen Widrigkeiten. Aber die Gnade Gottes ermöglicht uns, genau diese Schwierigkeiten auszuhalten. Und damit erweisen wir uns als gute Streiter Jesu Christi. So möchten wir doch genannt werden. Ein Streiter Jesu Christi, liebe Freunde, der kämpft nicht gegen Menschen, sondern für Menschen, um sie für den Herrn zu gewinnen und vor ewigem Schaden zu bewahren. Und zwar, dass sie ihre eigene Sündhaftigkeit erkennen und im Kreuzesmann von Golgatha das Heilmittel zur Vergebung erkennen. Ein Streiter Jesu Christi kämpft nicht, um andere in den Tod zu treiben, sondern ins Leben mit Jesus. Er verursacht kein Leid, sondern sucht Leid zu verhindern und lindern. Ein Streiter Jesu Christi wird hier nicht zur Eroberung aufgerufen, sondern zur Bereitschaft zu ertragen, zu erdulden, zu erleiden, genauso wie es Paulus vorgelebt und alle Schwierigkeiten ausgehalten hat. Und ja, ein Streiter Jesu Christi, er steht in einem geistlichen Kampf. Nathanael Winkler hat das ja vergangenen Sonntag so vorzüglich uns aufgezeigt. Epheser 6,12. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis in dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. So können wir bestehen. Nun benötigen wir aber im Dienst auch die richtige Ausrichtung. Das bringt uns zum vierten Prinzip des Dienens. Ein Diener muss seine Prioritäten ausrichten. Wie soll er dienen? Vers 4. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Ein römischer Soldat richtete seine Priorität auf den Kommandanten, wie es hier heißt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Er war stets bereit für Befehle aus dem Hauptquartier, diese sofort auszuführen, und zwar aktiv an der Front und nicht passiv in der Kaserne. Er verpflichtete sich mit einem Treueeid zum bedingungslosen Gehorsam. Er konzentrierte sich nur auf diesen einen Dienst. Er musste auf Geschäft und Familie verzichten und leistete einen Eid auf absolute Opferbereitschaft, Hingabe und Loyalität. Seine größte Sorge war nicht das eigene Leben, sondern seinem Herrn bzw. seinem Befehlshaber zu gefallen. Bequemlichkeit und Zügellosigkeit hatten keinen Platz. Nun dürfen wir jetzt aber nicht zu weit gehen. Geschäfte des Lebensunterhalts werden hier nicht negativ dargestellt. Der Schlüssel zum rechten Verständnis ist die Aussage, er verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts. Dass er sich abgelenkt weiß durch alle möglichen dieses und jenes Verpflichtungen und Aufgaben hin und her. Es geht um die Priorisierung. Das Alltagsgeschäft darf nicht zum Hauptgeschäft werden. Ich meine, auf uns Christen angewendet bedeutet es, dass wir unserem Herrn, der uns teuer erkauft hat, vorbehaltlos und hingegeben dienen. Wir müssen unsere Prioritäten auf ihn ausrichten und dranbleiben. Nicht nur heute, sondern auch morgen, die nächste Woche, den nächsten Monat, das ganze Jahr durch. Dranbleiben. Erstrangiges gehört an die erste Stelle. Auf Englisch sagt man so elegant, first things first. Erste Dinge zuerst. Wir sollen jederzeit und in jeder Lebenslage und in jedem Lebensbereich dem Herrn an erster Stelle haben. Und damit wir uns recht verstehen, selbstverständlich sind wir alle verantwortlich, für unsere Frauen, für unsere Familien, für unsere Haushalte zu sorgen. Alles andere wäre ein Widerspruch zu dem, was Paulus an anderer Stelle lehrt. Ich meine, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Abvers 4, sagt er das ganz deutlich. Nach dem Soldaten verwendet Paulus das bekannte Bild eines Sportlers. Das leitet über zum fünften Prinzip des Dienens. Ein Diener muss die Regeln anwenden. Vers 5. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Um an den Olympischen oder den Isthmischen Spielen teilnehmen zu dürfen, das waren die großen Sportereignisse damals, mussten drei Regeln eingehalten haben. Und wenn wir mitdenken, was ich jetzt gleich sage, dann erkennen wir sofort, was Paulus sagen will. Die damaligen drei Regeln waren: er musste als Grieche geboren werden. Er musste mit einem Eid vor Zeus ablegen, dass er 10 Monate hart trainiert hat. Und schließlich musste er dann die spezifischen Wettkampfregeln der entsprechenden Sportart kennen und anwenden. Um den Siegeskranz zu empfangen, war zudem höchste Disziplin und Selbstbeherrschung in der Vorbereitung nötig. Und schließlich dann, als es darauf ankam, höchster Einsatz und Leidensbereitschaft im Wettkampf. Wenn wir den unvergänglichen Siegeskranz, von dem Paulus an anderer Stelle spricht, empfangen, müssen dieselben Regeln eingehalten werden. Und diese gelten für jeden Menschen. Wenn du den Siegeskranz aus der Hand des Herrn einmal in der Ewigkeit empfangen willst, musst du erstens durch den Geist Gottes von Neuem geboren werden. Zweitens, du musst dranbleiben, diszipliniert, selbstbeherrscht und mit höchstem Einsatz. Und drittens, wir müssen uns an die Regeln halten. Das heißt, an die klaren Anweisungen des Wortes Gottes, insbesondere was die Lehrbriefe des Neuen Testaments uns sagen. Seht ihr, alle Begeisterung vielleicht sogar alle Einsatz und alle mögliche Betriebsamkeit ist vergeblich, wenn wir nicht nach diesen drei Regeln arbeiten, dienen, wenn wir sie nicht anwenden. Damals beim Sport und heute in der Nachfolge lautet das vernichtende Urteil, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, Disqualifikation. Und Jesus bringt dies mit den fatalen Worten, sind für mich fast, gehört zu den traurigsten Worten der Bibel, wenn er in Matthäus 7, 23 bezeugt: ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das Bild eines Bauers hilft uns als nächstes, das wichtige sechste Prinzip des Dienens zu verstehen. Ein Diener muss Ausdauer ausüben. Vers 6, der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Der amerikanische Bibellehrer John MacArthur, der erklärt in der Studienbibel zu diesem Vers: der sich mit der Arbeit müht, ist ein einziges griechisches Wort, das so viel bedeutet wie bis zum Rand der Erschöpfung arbeiten. In der Antike arbeiteten Bauern stundenlang in allen erdenklichen Lagen unter zermürbenden Mühen und hofften dabei, dass ihre körperliche Mühe von einer guten Ernte belohnt wird. Paulus ermahnt Timotheus, nicht faul oder träge zu sein, sondern intensiv zu arbeiten und dabei auf die Ernte zu blicken. Also trotz aller erdenklicher Mühe mit Fleiß und Durchhaltevermögen sieht der Bauer von seiner Arbeit keine einzige Frucht im Moment. Aber wenn dieser Ackersmann dranbleibt und für Bewässerung sorgt und Dünger und ich weiß nicht was, dann wächst tatsächlich peu à peu Frucht heran, die er dann zukünftig einmal ernten und genießen kann. Lieber Bruder, liebe Schwester, du sollst wissen, dass es sich auch bei deinem Dienst, den du in aller Treue und mit Ausdauer im Kleinen und im Großen tust, genauso verhält. 1. Korinther 15, 58. Deine Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Herrlich. Herrlich. Wie manchen Dienst hast du getan und tust vorzu und du siehst keine einzige Frucht. Menschlich gesprochen, eigentlich zum Davonlaufen, oder? Jetzt habe ich mich so vorbereitet für die Sonntagsschule und ich habe gebetet und die waren wild, die haben nicht recht zugehört und ja, keine Frucht. Gott hat versprochen, über seinem Wort, über den Aussatz seines Wortes zu wachen. Da geht nichts verloren. Er wird es zu seiner Zeit aufgehen lassen. Und gerade in solchen Situationen, denke an die Bemühungen und an die Ausdauer des Bauers. Genau in diese Situation hinein gilt nämlich die Verheißung, gilt jedem Diener diese Verheißung, Galater 6, Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit, das ist, wenn der Herr kommt oder uns zu sich ruft, werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten, ausdauern, dranbleiben. Wenn du also mit Ausdauer dienst, wenn du dranbleibst, dann wirst du einmal ernten. Ist das nicht wunderbar? Die Ewigkeit ist mein Zuhause und dort wird geerntet. Ja, und schließlich ist da noch ein siebtes und letztes Prinzip des Dieners. Ein Diener muss sich Verständnis aneignen. Paulus sagt im Vers 7, bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Er meint damit, denke über all das nach, was gesagt wurde, vom Kontext her, jetzt in diesen vorangegangenen 6 Versen. Denke darüber nach, Timotheus. Der Norbert Lied hat in seinem sehr empfehlenswerten Kommentar zu den Pastoralbriefen, damit sind 1., 2. Timotheus und Titusbrief gemeint, Vers für Vers Auslegung, dazu geschrieben, und das fand ich so praktisch, es reicht nicht aus, das Wort Gottes einfach nur zu lesen. Wir werden aufgefordert, darüber ernsthaft nachzudenken, uns intensiv damit zu beschäftigen und auch unseren Verstand zu gebrauchen. Jesus fragte einmal seine Jünger, habt ihr das verstanden? Man beachte die Reihenfolge. Zuerst werden wir aufgefordert, uns mit dem Wort zu beschäftigen. Darauf gibt der Herr das Verständnis und Gott knüpft an unsere Bedingungen an. Er gibt dem, der ihn bittet. Er lässt sich von dem finden, der ihn sucht. Er tut dem auf, der anklopft. Er gibt dem Verständnis, der sich intensiv mit dem Wort Gottes befasst. Bete drum. Und der Herr wird dir Verständnis schenken. Es ist ja nur eine knappe, kurze Anweisung von Paulus an Timotheus. Da ist so viel drin. Und der Herr wird uns das Verständnis geben, wie das in deinem und meinem Dienst und im Leben zur Anwendung kommen soll. Ja, und damit komme ich zum Schluss. Der Streiter Jesu Christi erduldet wegen der Weitergabe des Wortes Widrigkeiten. Der Soldat Jesu Christi kämpft um die Anerkennung bei seinem Herrn. Der Sportler Jesu Christi rennt für die Siegeskrone. Der Bauer Jesu Christi arbeitet für Frucht. Und wenn wir dann über diese Anerkennung vom Herrn, diese Aussicht auf die Siegeskrone und diese Hoffnung auf die Ernte nachdenken, wie wir es gerade jetzt gehört haben, und damit komme ich auf den Anfangsvers zurück, und dass es der Herr selbst ist, der uns stärkt und hier Verständnis gibt. Ihr seht, der alles umklammert, der Gnade gibt, der Verständnis gibt und inmitten dieser Anweisungen, das ist der Herr Jesus Christus. Er ist es, der uns alles darreicht. Dann wird uns das ein starker Ansporn und eine große Ermutigung zum Dienen und zum Dranbleiben sein. Der Herr Jesus möge jedem von uns diese 7 Prinzipien aufs Herz legen, dass wir sie tun. Ja, er möchte zum Wollen auch das Vollbringen schenken zur Ehre seines Namens. Amen.